Willkommen im Veteranen-Podcast It's Up to Us. Ich bin Wolf Krieges, Bundeswehr- und Afghanistan-Veteran, Autor und dein Gastgeber. Du findest mich auch in den sozialen Medien und ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, bewertest und vor allem ihn mit Kameraden und Freunden teilst. Denn es sind die Geschichten von Kameraden, die so ihre Verbreitung und hoffentlich ihren Eingang nicht nur in unser Gedächtnis finden, sondern auch in unser gesellschaftliches Bewusstsein. Das gilt insbesondere für die heutige Folge. Diese Folge erscheint am 3. April 2024. Heute, vor 14 Jahren, wurde die Särge von drei Soldaten für die Heimreise vorbereitet. Sie standen im PRT Kunduz, einem deutschen Feldlager in Afghanistan. Aber hunderte Kameraden trugen sich in die ausliegenden Kondolenzbücher ein. Einen Tag zuvor waren drei von ihnen im Karfreitagsgefecht gefallen, dem bekanntesten Gefecht der Bundeswehr. Hauptfeldwebel Nils Bruns, Stabsgefreiter Robert Hartert und Hauptgefreiter Martin Augustinia. Im Zuge der jährlichen K3-Gedenkmärsche gedenken wir vor allem diesen drei. Und ich verweise damit auch immer auf den Podcast von der letzten Woche, in dem ich mit Pierre über die K3-Märsche, ihre Ursprünge und die Idee dahinter gesprochen habe. Ich habe meinen eigenen K3-Marsch am Karfreitag letzte Woche durchgeführt. Und in den Gesprächen ist mir eins bewusst geworden. Wem gedenken wir da eigentlich? Was wissen wir eigentlich über die Menschen, denen wir da gedenken? Wie ist ihre Geschichte? Wie lebten sie vor dem Dienst? Was geschah im Einsatz und was nach ihrem Tod? Und am Fall Kameraden Martin Augustiniak möchte ich das heute gerne einmal aufarbeiten. Und das wirft natürlich gleich die Frage auf, warum nicht Nils Bruns? Warum nicht Robert Hartert oder sonst jemanden, der für Deutschland im Ausland gefallen ist? Zu Nils Bruns und Robert Hartert liegen mir deutlich weniger Informationen vor als zu Martin Augustiniak. Das ist der einfache Grund. Dazu kommt, dass ich mit der Mutter von Martin gesprochen habe, mehrfach. Und sie hat mir für die Aufarbeitung des Karfreitagsgefechts verschiedene Dokumente zukommen lassen. Was ja in offiziellen Quellen dazu da sind, das packe ich dir auch nochmal in die Shownotes. Trotzdem bin ich hin und her gerissen, was die Aufarbeitung angeht. Mein Credo ist ja erinnern, aufarbeiten, gestalten. Aber wie ehrlich darf Aufarbeitung eigentlich sein? Gerade wenn es um gute Kameraden, auch um gefallene Kameraden geht. Die Frage habe ich mir gestellt. Wenn man ehrlich ist, von der Politik verlangen wir eine ehrliche und schonungslose Aufarbeitung. Die Frage ist, wie bereit sind wir eigentlich als Basis, als betroffene Generation Einsatz eigentlich auch einen ehrlichen Beitrag zur Aufarbeitung zu leisten? Wie wir dort umgehen sollten, dazu habe ich auch, weil es mich wirklich umgetrieben hat, auch nochmal eine Umfrage bei Spotify in die Shownotes gesetzt und ich wäre dir dankbar, wenn du da vielleicht am Ende nochmal drauf schaust. Ich habe mich am Ende für den heutigen Tag für die ehrliche Aufarbeitung entschieden. Du wirst die Stellen erkennen, die, ja, vielleicht etwas schwierig sind. Mir geht es jedenfalls heute um den Menschen Martin. Das Karfreitagsgefecht werde ich heute hier nicht im Detail thematisieren, auch nicht Aufarbeitung. Es ist sehr kritisch, kann man damit umgehen. Das werde ich mit Unterstützung des Econ Verlages dann im nächsten Jahr schriftlich aufarbeiten. Hier soll es erstmal um Martin Augustiniak gehen, wie er bis zu seinem Dienst gelebt hat, was im Einsatz passiert ist und wie damit im Nachgang umgegangen wurde. Zunächst erstmal ist Martin Kadir Augustiniak am 28.09.1981 in Bielefeld geboren. Er ist ja vorwiegend mit seiner Mutter Ursula und seiner Großmutter Magdalena groß geworden. Ja, die Familie hat polnische Wurzeln, Martin hat polnische Wurzeln. Ansonsten ist relativ wenig offiziell bekannt über den jungen Martin. Es wird immer wieder gesagt, dass er ein guter Tänzer gewesen sei, ein Fan von Arminia Bielefeld und dass er zu Schulzeiten bei den Bielefelder Bulldogs Football gespielt hat und tatsächlich auch von einer Profikarriere geträumt hat. Das ist auch einer der Gründe gewesen, warum er aufs Gymnasium gewechselt ist, damit er braucht das Abitur für ein Stipendium für den amerikanischen Football. Warum es am Ende so nicht gekommen ist, kann ich nicht sagen. Er hat auf jeden Fall einen Bildungsaufstieg hingelegt. Er ist von der Hauptschule aufs Gymnasium dann letztendlich gekommen und später sogar auf die Uni Hannover. Ja, um ihn als Person zu beschreiben, hat ein Schulfreund von ihm, Christian, am 12.04.2010, also nach seinem Tod, der Mutter einen Brief geschrieben, in dem so einiges über die Person deutlich wird. Und er sagt, ich zitiere, ich habe ihn von Beginn an für seinen Mut bewundert, für seinen Traum, einmal Footballspieler zu werden, den Schritt auf unsere Schule zu wagen. Als er sich gleich im ersten Jahr der Oberstufe fantastisch schlug, waren wir alle voller Respekt. Aber auch zu seinen Eigenschaften äußert sich Christian dann im weiteren Verlauf. Was uns an Martin aber viel mehr begeistert hat, war sein Wesen. Ich kann mir Martin nicht ohne sein sympathisches Grinsen und sein ansteckendes Lachen vorstellen. Wo Martin war, wurde immer gelacht. Er war vor allem ein ungewöhnlich hilfsbereiter Mensch. Ich erinnere mich, wie er auf unseren gemeinsamen Reisen nach Griechenland und Ibiza dem Mädchen die Koffer trug, als erster sich daran machte, die Zelte auf dem Campingplatz aufzubauen oder das Essen für die Gruppe vorzubereiten. Er war einfach immer zur Stelle. Martin hatte den Mut, Menschen dort zu helfen, wo andere sich nicht trauten. Das Wohl seiner Mitmenschen hat er immer über sein eigenes gestellt. Er ist daher für mich ein Vorbild geworden, an das ich mich immer erinnern werde. Zitat Ende. Diese Aussagen werden, unterstützt auch von drei weiteren Freunden, die er hatte, von Michael, Lukas und Tomek, auch das möchte ich kurz vorlesen. Nach einer intensiven brüderlichen Freundschaft sind unsere Wege leider auseinandergegangen. Martin, so wird er hier genannt, in einem Brief, der vermutlich eine Woche nach dem Karfreitag entstanden ist. Martin studierte und lebte mittlerweile in Hannover und der gegenseitige Kontakt war nur spärlich. Dessen ungeachtet haben wir ihn nie aus unserem Herzen verloren. Oft erinnerten wir uns an die wunderschöne gemeinsame Zeit, in der wir gemeinsam feierten, lachten und redeten. Und es mag als seltsamer Zufall erscheinen, dass gerade in letzter Zeit, noch bevor wir von seinem Tod erfuhren, jeder einzelne von uns wieder häufiger an ihn gedacht hat. Noch vor einigen Wochen hatten wir versucht, den Kontakt zu Martin wieder aufleben zu lassen. Nun fällt es uns schwer, sich in der Abwesenheit unseres Freundes zu treffen. Ständig kommen Erinnerungen hoch und uns wird bewusst, wie viele kleine Dinge des Alltags wir mit Martin in Verbindung bringen. Sei es seine Leidenschaft für Sport, das Tanzen oder für Filme. Überall werden wir an ihn erinnert. Martin wird uns als ein lebensfroher, lustiger, ehrlicher und loyaler Mensch in Erinnerung bleiben, mit dem wir viel Spaß haben, aber auch ernste Momente durchleben konnten. Aber noch viel mehr als alles andere war er für uns ein Freund, so gut wie man sich einen Freund nur wünschen kann. Wir haben mit ihm einen Bruder verloren. Zitat Ende. Martin hat im Jahr 2006 seine Freundin Natela geheiratet und im gleichen Jahr kam ihr Sohn Remo zur Welt. Was vielleicht überraschen mag, dass er nach dem Abschluss der Schule mit dem Abitur den Wehrdienst verweigert hat und Zivildienst abgeleistet hat. Warum, ist mir nicht bekannt. Er hat sich dann aber Jahre später, 2007, als SAZ4 in der Mannschaftslaufbahn bei der Bundeswehr wieder beworben. Man muss dazu sagen, er hatte zu diesem Zeitpunkt schon sein Vordiplom an der Uni Hannover in der Tasche, und zwar mit der Vornote 1,5 im Studiengang Erwachsenenbildung, wie er es selbst nennt. Da war er schon 25 Jahre alt. Eigentlich wollte er die Offizierslaufbahn einschlagen, aber offensichtlich war er schon zu alt. Mit 25 Jahren im Jahr 2007. Heute darf man ja bis 29 Jahre alt sein, um sich für die Offizierslaufbahn zu bewerben. Er wurde aber auch für die Mannschaftslaufbahn abgelehnt. Und der Widerspruch, der liegt mir hier als Dokument vor. Und er war schwer beleidigt aufgrund dieser Ablehnung, weil er ihm einen solchen Bildungserfolg hingelegt hat. Am Ende wurde ihm eröffnet, er sei überqualifiziert für die Mannschaftslaufbahn, aber auch das hat ihn nur geringfügig beruhigt, denn er wollte unbedingt zur Bundeswehr. Und in diesem Brief, in diesem Ablehnungsschreiben, was er an das Zentrum für Nachwuchsgewinnung Nord in Hannover schickt, erklärt er seine Zukunftsabsichten, ja, um auch deutlich zu machen, dass seine Absichten ehrenhaft sind, wie er sagt. Ich zitiere: Ich habe Ihnen schon in meinem Lebenslauf sehr ausführlich darüber berichtet, dass mein Studium mich in keinster Weise ausfüllt. Die Zeit, mich in einem anderen Fach zu versuchen, ist mir zum einen aus familiären Gründen nicht gegeben und zum anderen fehlt mir da auch die Motivation. Die Tatsache, dass Sie vom objektiven Standpunkt aus gesehen, Klammern wahrscheinlich, zu überqualifiziert bin für den Beruf des Zeitsoldaten, wurde mir schon von meinem Wehrdienstberater nahegelegt. Ich konnte ihn jedoch davon überzeugen, dass der Sprung vom Studenten zum Soldaten keinen Rückschritt für mich darstellt, sondern dass er meine Zukunftsplanung fördert. Nach Ablauf meiner Dienstzeit will ich mit meiner Familie nach Georgien auswandern. Die Entlohnung während der nächsten 4 Jahre soll uns bei unserem Vorhaben unterstützen. Des Weiteren erhoffe ich mir aufgrund meiner Tätigkeit als Zeitsoldat gute Chancen für eine Einstellung bei der deutschen Botschaft in Georgien. Ich teile ihm meine Zukunftspläne so detailliert mit, um weitere Mutmaßungen im Keim zu ersticken. Ich möchte keineswegs den Anschein erwecken, dass meine Handlungen nicht durchdacht sind und sie mich vielleicht ablehnen, weil sie befürchten, dass ich nach Ablauf der 4 Jahre mit leeren Händen dastehe. Wenn meine Auswanderungsgedanken der Grund für eine Ablehnung sein sollten, dann können wir auch darüber reden. Stellen Sie mich bei guter Führung einfach als Berufssoldaten ein und das Problem wäre auch gelöst. Zudem versichere ich Ihnen, dass für mich vom Tag der Einstellung in die Mannschaftslaufbahn meine Verdienste aus dem zivilen Leben keine Rolle mehr spielen werden. Ich werde keinen Befehl in Frage stellen, sondern vielmehr gehorsam meine Pflicht erfüllen. egal ob der Vorgesetzte 18 oder 28 ist. Eitelkeiten kann und werde ich mir in keinster Weise leisten, da ich meine Familie zu versorgen habe. Sie sollen aber nicht den Eindruck bekommen, dass die Entlohnung der einzige Grund für mich ist, mich als Soldat verpflichten zu wollen. Wenn man Kinder hat, denkt man zwangsläufig mehr über sich und sein bisheriges Lebenswerk nach. Ich habe gute Noten vorzuweisen, aber sonst? Ich möchte meinen Beitrag leisten im Friedensprozess. Mein Sohn soll in einer Welt aufwachsen, in der Angst vor Terrorismus keine Rolle spielen sollte. Geben Sie mir eine Chance zu beweisen, dass meine Absichten ehrenhaft sind und dass ich den Anforderungen eines Zeitsoldaten mehr als entspreche. Lernen Sie mich erst persönlich kennen, bevor Sie voreilig falsche Schlüsse ziehen. Tatsächlich wird Martin dann als SAZ-4-Mannschafter angenommen und dient zunächst in der 4. Kompanie des Fallschirmjägerbataillons 373 im niedersächsischen Seedorf. Warum er für den Einsatz im 22. deutschen Einsatzkontingent in die 3. Kompanie wechselt, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass er zunächst im Foxtrott-Zug war, um beim Namen zu bleiben, der späteren 1. Infanteriekompanie in der Einsatzgliederung. Aber noch in Deutschland wurde er von dem damaligen Zugführer vergrault. Es war ein Oberleutnant, der auch im Einsatz letztendlich dann auch abgelöst wurde. Im Golfzug von Hauptfeldwebel Mario Kunert wurde er mit Handkuss genommen. Und seine Kameraden beschreiben ihn als einen Bär von einem Mann. Worte fallen wie ein Baum, ein Berg, eine Maschine, ein Tier. Ein Kamerad aus dem Golfzug sagte, der war noch einen Kopf größer als ich und ich bin 1,90 Meter. Sie sagen über ihn, dass er gut darten konnte, dass er gerne selbstgebrannten Honig, Wodka mitgebracht hat, auch getrunken hat, wo die deutschen Kameraden Feuer gespuckt haben. Er wurde dann der Gruppe von Oberfeldwebel Neif Adebar zugeteilt. Auch er war zwar schon lebensälter als andere Mannschaften, aber das jüngste Mitglied in dieser Gruppe. Und Neif hat ihn von seinem Zugführer Mario Kunert gefordert und er sagte sinngemäß, wenn ich im Schwerpunkt eingesetzt bin, dann brauche ich Martin Kadi Augustinjak, den Hühn. Und er meint damit nicht nur, um das MG und die Panzerfaust zu tragen, sondern sie im Zweifel auch abzufeuern. Und so kam Martin nach Afghanistan. Mir liegen vor die letzten Karten, die er an seine Mutter aus dem Einsatz geschickt hat, vom 29.03.2010, in denen er zwei Dinge beschreibt. Zunächst die allgemeine Situation, in der er sich dort befindet. Und ich zitiere, heute haben wir hier ein ziemliches Dreckswetter. Es regnet. Die ganze Zeit und Temperatur ist auch wieder gesunken. Morgen haben wir endlich mal wieder einen Tag frei, bevor es Mittwoch wieder für eine Woche rausgeht. Das afghanische Essen schmeckt ziemlich gut. Bin mittlerweile mit unseren Dolmetschern befreundet und die laden mich jetzt immer zum Essen ein. Mir geht's gut, mein Magen macht keine Probleme. Die meisten von meinen Kameraden sind Freaks und haben Panik, was Afghanisches zu probieren. Dann beschreibt er auch ja den Ausblick auf die den Rückblick auf die bisherigen Operationen und den Ausblick. Dein Sohn macht sich gut in Afghanistan. Ein bisschen mehr Action wäre nicht schlecht. Hatten bisher nur 2 Gefechte mit den Taliban. Dabei haben wir 7 von denen erwischt. Bei uns keine Ausfälle und keine Verletzten. Also mach dir keine Sorgen um mich. Werde gesund wiederkommen. Und dann ist er rausgefahren am 31.03.2010 in die Raumverantwortung. Ich möchte nicht zu sehr ins Karfreitagsgefecht einsteigen. Ich habe aber einen erzählenden Bericht darüber geschrieben für den Volksbund. Den verlinke ich in die Shownotes, wenn du da nochmal reinschauen willst. Dort findest du auch dann in dem Artikel weiterführende Literatur. Ich möchte auch keine Wertung aufstellen heute zum Karfreitagsgefecht, sondern nur kurz darauf eingehen, um das einzusortieren. Also worum ging es am 2. April 2010? Offizieller Auftrag war, die Verbindungsstraße nach Süden, die Little Pluto, von Sprengfallen zu befreien, einen sogenannten IED-Sweep durchzuführen. Das war der Auftrag der 1. Infanteriekompanie. Martin war in der Gruppe von Naif Adebar als vorgeschobener Beobachter an Isakel angelehnt oder besonders an den Vorort Isakels angelehnt. Isakel, Quatliam, südliche Shahdare, wie das nördliche dann, waren als Taliban-Hochburgen bekannt. Von daher war es der Auftrag dann, dass eine Drohne gestartet, die Mikado-Drohne von Naif Adebar, die eben das Vorfeld überwachen soll und zu schauen, ob sich etwas regt in Isakel. Dabei ist sie abgestürzt und die Gruppe Naif Adebar hat den Auftrag bekommen, diese Drohne zu bergen. Martin war mit dabei in der Gruppe, als sie das erste Mal losgegangen ist, um die Drohne zu bergen. Bevor sie überhaupt losgegangen sind, hatte er sich schon beim Stolpern über einem Hügel die Panzerfaust ins Gesicht geschlagen und sich da so einen Cut an die Lippe gehauen, wo der Sanitäter der Gruppe dann schon meinte, es geht ja gut los. Die Gruppe ist dann mit Knife einmal Isa Kehl am Ortsrand entlang gelaufen, um die Drohne zu suchen, aber das ist eine kleine Drohne, die ist einen Meter Durchmesser, aber ich glaube, der Körper ist selbst nur 30 Zentimeter ungefähr. Grünes Feld, keine Chance. Nachdem sie also das erste Mal Isa Kehl langgelaufen sind, sogar an dem Hauptort entlang, hat Martin auf dem Rückweg gesagt, scherzhaft noch, wir haben Isa Kehl genommen, wir sind schon einmal komplett durch Isa Kehl gegangen. Da waren sie beruhigt, dass sie da noch einmal drin waren. Sie mussten dann noch ein zweites Mal los, um die Drohne zu suchen, weil sie hatten sie vom Weg aus nicht gefunden. Und das ist der Moment, an dem sie auf das Feld gegangen sind, an dem sie dann auch beschossen wurden. Als Knife 3 Treffer in die Beine bekommen hat, hat Martin einen seitlichen Nackenstreifschuss erhalten und einen Helmtreffer. Der Helm spielt dann ja auch später nochmal in dem Taliban-Propaganda-Video eine besondere Rolle, weil das eine der wenigen Sachen ist, die dort Feld geblieben ist. Nicht an dem Feld, sondern in der Nähe. Das hat ihn aber nicht weiter behindert. Und Knife sagte dann im Nachgang darüber, ja, Martin, der konnte das ab. Als der Trupp geborgen wurde und Knife geborgen wurde, dann ist Martin ja, anders als Knife, der ja an den Beinen verwundet war, auf eigenen Füßen dann zurück zur Heli Landing Site. Und da hat es Herr Bongi begegnet, einem Gruppenführer aus dem Foxtrot-Suit, und hat zu ihm gesagt, hey Bongi, sieh dir das mal an. Und hat ihm diesen aufgeplatzten Helm gezeigt, der auch in dem Taliban-Video später auftaucht. Und Bongi küsst ihn auf dem Helm und sagt, heute ist dein Glückstag. Martin steigt dann trotz seines Streifschusses nicht in den Hubschrauber mit Knife, sondern er will bleiben. Er will seine Kameraden unterstützen, denn das Gefecht läuft noch weiter und er kämpft weiter. Die Kompanie oder der Zug bekommt den Auftrag, dann auszuweichen. Und bei diesem Ausweichen passiert es dann, dass der Dingo, neben dem ja ein Teil des Zuges eben läuft, auf einen Sprengsatz aufläuft oder gezündet wird und es zur tödlichen Verwundung Nils Bruns kommt, schweren Verwundung dann von Ralf Röntgendorf und Mike Mutschke. Martin erwischt es auch. Er wird durch die Explosion über eine 3 Meter hohe Lehmmauer geschleudert und ist dann erstmal aus dem Sichtfeld. Man muss das eher in die Situation einsortieren. Die war katastrophal. Überall Blut, Rauch, Verwundung. Das Gefecht lief weiter, Hubschrauber flogen. Es hat ungefähr 30 Minuten gedauert, bis der Führer der IRF, der Immediate Response Force, Hauptfeldwebel Philipp Porzig, und der Zugführer des Foxtrot-Zuges, Alexander Natke, mit seinem Gruppenführer Oberfeldwebel Henna Gaborski, ihn dann gefunden haben. Da war Martin Augustiniak dann schon tot. Am 3.4. wurde er dann im Feldlager für die Heimreise vorbereitet. Ich hatte es eingangs erwähnt, und am 4.4. dann mit dem gefallenen Nils Bruns und dem ebenfalls gefallenen Robert Hartert ausgeflogen. Entwicklungsminister Dirk Niebel hat dazu gesprochen. Es war auch in der Tagesschau und es waren sehr bedrückende Bilder. Am 3.4.2010 war es auch, als Gutenberg zum ersten Mal sagte, man könne angesichts des Karfreitagsgefechts umgangssprachlich von Krieg sprechen. Und da hat er zum ersten Mal das ausgesprochen, was viele vorne ja schon lange gefühlt haben. Für die Männer, die die Särge der 3 nach Hause begleitet haben, war es hart. Aus persönlichen Gesprächen weiß ich, sie hatten große Angst vor der Begegnung mit den Angehörigen, insbesondere weil sie sich schon selbst Vorwürfe gemacht haben, haben auch befürchtet, dass eben das ist, was die Angehörigen ihnen entgegenbringen. Tatsächlich waren es wohl sehr rührige Szenen und sie wurden auch von den Angehörigen unter Tränen in die Arme genommen. Vorwürfe wurden keine erhoben. Am 9.4.2010 fand dann die offizielle Trauerfeier in Selsing statt, und zwar nahe der Heimatkaserne der Jungs in Seedorf. Kanzlerin Angela Merkel war da, falls sich jemand erinnert, und Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg auch. Über 1000 Soldaten und Bürger sind gekommen und es wurde aus dieser kleinen Kirche auch nach draußen dann übertragen. Und ich erinnere mich gut, als Merkel damals sagte, ich verneige mich zu den Gefallenen, ich verneige mich vor ihnen, Deutschland verneigt sich vor ihnen. Und Gutenberg sagte, was wir am Karfreitag bei Kundus erleben mussten, das bezeichnen die meisten verständlicherweise als Krieg, ich auch. Die Familie von Martin Augustinus, seine Mutter, hat dann auch aus dem Einsatz von Herr Oberst Reinhard Zudrop, dem Kommandeur des PRT Kundus, dann auch noch einen Brief bekommen, in dem er seine Anteilnahme ausdrückt. Und auch das möchte ich einmal kurz vortragen. Erst 5 Tage vor den tragischen Ereignissen vom 2. April habe ich die Führung des 22. Kontingents in Kundus übernommen. Wohl wissend um die Risiken in Afghanistan hatte ich mir, wie vermutlich alle Kommandeure zuvor, vorgenommen, die mir anvertrauten Frauen und Männer am Ende des Einsatzes gesund an Leib und Seele wieder mit nach Hause zu nehmen. Die Einhaltung dieses Vorsatzes ist mir nicht vergönnt. Der 2. April, der Tag, an dem 3 Soldaten meines Kontingents fielen und weitere 7 Soldaten verletzt wurden, davon 4 Soldaten schwer, war für mich der bitterste Tag meines beruflichen Lebens. Wie alle Angehörigen des Kontingents war ich geschockt und hatte mit meinen Tränen zu kämpfen. Und doch mussten und müssen wir hier alle auch weiter unsere Pflicht tun. Ich habe ihren Sohn Martin Kadi Augustiniak, wie auch seine beiden gefallenen Kameraden, in der kurzen Zeit nicht einmal persönlich kennenlernen können. Der gemeinsame Weg hat dazu nicht ausgereicht. Aber in den Gesichtern ihrer Freunde und Kameraden habe ich lesen können, wie sehr sie ihre Kameraden, die unwiderruflich aus unserer Mitte gerissen wurden, vermissen. Zitat Ende. Martin hat dann posthum, auch andere, am 29. November 2010 das Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit erhalten, als höchste Auszeichnung für einen Soldaten. Verliehen wurde es vom Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg. Aber auch danach war die Aufarbeitung für die Familien wichtig. Es gibt Bilder, von denen die Familie Wolf dann auch in Afghanistan war. Ich vermute, es war 2013, 2014. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Jedenfalls ist auf dem Bild Generalmajor Jörg Vollmer zu sehen, der damals der Kommandeur des Arsinors war, sodass die Bundeswehr die auch nach Kunduz geflogen hat, um zu sehen, wie sieht es denn hier aus im Einsatz. 2015 hat der Generalinspekteur Volker Wieger dann auch noch einen Brief geschickt an die Familie, eine 4-seitige Anlage mit Ort und Verlauf des Gefechts, ganz grob. Ja, auch wenn es nicht sonderlich detailliert war und man mehr Infos durch die Presse bekommen konnte, ist es doch anzuerkennen, dass es zumindest versucht wurde, hier auch den Familien zu erklären. Und ich möchte daraus zitieren. Ihrem Wunsch entsprechend, näher über die Todesumstände Ihres gefallenen Sohnes informiert zu werden, wende ich mich heute an Sie. Die Anlagen enthalten neben der Schilderung der Umstände Material zur geografischen und zeitlichen Einordnung der Ereignisse. Sollten Sie darüber hinaus auch zu einem späteren Zeitpunkt Fragen haben, so steht Ihnen Frau XY für alle Belange zur Verfügung. Selbstverständlich bin auch ich Ihnen gerne weiterhin ein Ansprechpartner. Ich darf Ihnen versichern, dass die Streitkräfte Ihren Sohn nicht vergessen werden. Er hat seinem Land mit dem größtmöglichen Opfer gedient. Die Bundeswehr und seine Kameradinnen und Kameraden werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Bis 2020 hat es dann gedauert, dass auch ein erster Platz in Deutschland nach Martin Augustiniak benannt wurde. Es gab dazu Streitigkeiten in Bielefeld-Brackwede, ob ein kleiner Platz, ein wirklich unbedeutend erscheinender Platz nahe seines elterlichen Wohnhauses so genannt werden kann. In Zusammenarbeit dann mit der örtlichen Reservistenkameradschaft und Verein Veteranenkultur ist dieser Platz dann umbenannt worden. Ich verlinke dir auch nochmal ein Video zu der Diskussion. Und seit 2020 sind die K3-Märsche als der größte Gedenkmarsch für die 3 gefallenen Kameraden des Karfreitagsgefechts eben Erinnerungsträger. Ja, sie erinnern an die 3 und für alle, die im Bauauftrag des Bundestages, wie ich immer sage, Schweiß und Blut auf fremdem Boden vergossen haben. Martin selbst hat den höchsten Preis gezahlt. Lest we forget, stand im Erinnerungshain im Masai Sharif, und so soll es sein, auf das wir niemals vergessen mögen. Soweit für heute. Ich danke dir, dass du die Zeit für diese Folge genommen hast. Wenn du sie interessant oder relevant findest, bewerte oder rezensiere sie und den Podcast gerne und teile sie mit deinen Kameraden und Freunden via WhatsApp und Co. oder auch in den sozialen Medien. Auf dass die Erinnerung nicht verloren geht, das Ritual nicht leer wird. Ich erinnere auch noch einmal an meine Umfrage bei Spotify. Wie ehrlich muss die Aufarbeitung auch von unserer Veteranenseite aus sein? Schau dazu bitte in die Shownotes. Ansonsten gilt, trag die Erinnerung und das Gedenken weiter. Niemand sonst wird kommen. It's up to us. PS, ich werde den Podcast vorerst auf so einen 2-Wochen-Rhythmus umstellen. Für mich ist das hier alles Ehrenamt, für das etwas anderes auf der Strecke bleibt. Und ich war jetzt 3 Monate wöchentlich am Start. Jetzt muss ich mich erstmal um ein paar andere Großprojekte kümmern. Auch hier gilt, niemand sonst wird kommen. It's up to me. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.